500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Also ich möchte mich an erster Stelle mal bedanken bei allen, einerseits Blutspenderinnen und Blutspendern, die uns vielleicht zuhören. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die sich schon haben typisieren lassen. Und auch bei denen, die sich vielleicht noch nicht typisieren lassen und die jetzt zumindest das Interesse hatten, diesem Podcast zu folgen und die sich vielleicht überlegen, zumindest drüber nachzudenken.
Das war Professor Dr. Patrick Wuchter, den wir später noch ausführlich hören werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 500 Milliliter Leben, der Podcast der DHK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DHK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. In Deutschland werden täglich etwa 15.000 Blutspenden benötigt, um Patientinnen und Patienten zu versorgen. Zum Beispiel Menschen mit Herz-, Magen- und Darmkrankheiten sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Ein Großteil der Blutspenden wird jedoch für die Behandlung von Krebspatientinnen und Patienten benötigt. Denn beispielsweise Chemotherapie, die Krebszellen zerstören soll, zerstört manchmal leider auch den Prozess der Blutbildung, weshalb die Patientinnen und Patienten auf Hilfe angewiesen sind. Doch was, wenn Blut alleine nicht mehr ausreicht? Einige von euch haben bestimmt schon mal von der Stammzellspende gehört. Worum es sich dabei handelt und wie der Ablauf einer Stammzellspende erfolgt, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Denn es herrscht immer noch viel Unwissenheit zu diesem Thema und genau da wollen wir ansetzen, um auch mögliche Ängste zu nehmen. Wir fragen heute nach, wieso sollte ich Stammzellspenderin werden und wieso werden Stammzellen eigentlich benötigt? Und kann man auch beim DHK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und Nordost Stammzellen spenden? Wir haben uns heute Verstärkung geholt, um viele Fragen klären und Wissenslücken schließen zu können. Zu Gast ist heute Professor Dr. Patrick Wuchter, Facharzt für Transfusionsmedizin und Facharzt für Hämatologie. Er ist Oberarzt am Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie in Mannheim und leitet die Herstellung von Stammzellprodukten. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben, Professor Wuchter. Herzlich willkommen bei 500 Milliliter Leben.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Herr Professor Wuchter, was genau ist denn eigentlich eine Stammzelle und was macht sie so besonders?
Ja, Stammzellen haben im Wesentlichen zwei Eigenschaften. Das eine ist, sie kann sich differenzieren. Das heißt, sie kann sich in eine andere Zelle weiterentwickeln bis hin zu einer gewebsständigen Effektorzelle, also zu dem, was wir eigentlich am Ende wollen, fertige, im Fall von Blutstammzellen, Blutzellen. Aber sie kann auch noch etwas Zweites, fast schon etwas Magisches, nämlich sich auch selbst replizieren, also sozusagen sich einfach klonen, verdoppeln. Und diese zwei Dinge, also Selbsterhalt und Differenzierung, also sich selber vermehren und gleichzeitig aber eben auch Differenzierungsfähigkeit besitzen, das ist das, was Stammzellen ausmacht.
Sie haben es ja schon gesagt, also das klingt ja wirklich magisch. Es gibt ja auch verschiedene Stammzellen. Wie unterscheidet man denn da zwischen den unterschiedlichen Stammzellen?
Nun, grundsätzlich muss man sagen, es gibt adulte Stammzellen. Das sind die, die beim erwachsenen Menschen, also im nachgeburtlichen Leben eigentlich in unserem Körper überall vorhanden sind. Und dann gibt es natürlich noch die embryonalen Stammzellen, die im vorgeburtlichen Leben, also in der ganz frühen Reifungsphase des Menschen eine Rolle spielen. Bei den adulten Stammzellen wiederum gibt es auch nochmal Unterschiede, vor allem die hämatopoetischen Stammzellen, das sind die, die in der Klinik eigentlich am meisten eingesetzt werden. Also Hämatopoese bedeutet Blutbildung, also blutbildende Stammzellen oder aber auch andere, zum Beispiel neuronale Stammzellen, die da zuständig sind, Nervengewebe zu bilden.
Und diese Stammzellen, die kann man ja auch spenden. Was wird denn bei der Stammzellspende eigentlich genau entnommen?
Also tatsächlich ist es so, dass die Stammzellen, die in Deutschland in der Routine auch tatsächlich schon seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten eingesetzt werden, da reden wir von hämatopoetischen, also blutbildenden Stammzellen. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also zunächst mal muss man sagen, alle blutbildenden Stammzellen sind immer im Knochenmark. Mhm. Aber aus dem Knochenmark gibt es eben zwei Wege raus. Ganz früher war es so, da konnte man eigentlich nur einen Weg wählen, nämlich den direkten. Man hat einfach Knochenmark entnommen. Und den Begriff kennt man auch heute noch als Knochenmarktransplantation. In den meisten Fällen ist es aber in Wahrheit keine Knochenmarktransplantation mehr, sondern eine Stammzelltransplantation, weil die Stammzellen, die ja aus dem Knochenmark kommen, durch einen Trick aus dem Knochenmark herausgelockt werden können und dann über das periphere Blut gesammelt werden können. Das heißt, der Spender oder die Spenderin kann also diese Stammzellen dadurch spenden, dass man an eine Maschine diesen Menschen anschließt und die dort im Blut befindlichen Stammzellen, die durch diesen Trick, sage ich mal, aus dem Knochenmark gelockt worden sind, dann über die Maschine sammeln kann, sodass man gar nicht mehr eine Knochenmarkentnahme, auch keine Vollnarkose mehr braucht, sondern dass man es eben sozusagen relativ bequem an einem Nachmittag oder an einem Vormittag entnehmen kann.
Sie sind jetzt gerade ja schon so ein bisschen eingegangen darauf, dass die ja quasi wie rausgelockt werden. Und das, was wir dann quasi auch tatsächlich entnehmen, sind dann die hämatopoetischen Stammzellen, also die blutbildenden Stammzellen, auf die Sie vorhin eingegangen sind.
Ja, und man muss eben sehen, das ist tatsächlich so ein gewisser, ja, Trick. Man muss aber sagen, eigentlich eine Entwicklung, die in der Medizingeschichte eine echte Erfolgsstory ist. Man hat ursprünglich mal aus der Not heraus, das war auch in Heidelberg vor über 30 Jahren, war das die Situation, Professor Anthony Ho und andere waren dabei beteiligt, einen Patienten zu behandeln, der hatte das Problem, dass sein Knochenmark durch eine bestimmte Veränderung, durch die Erkrankung, sich nicht geeignete, um eine Knochenmarkentnahme durchzuführen. Eine Osteopetrose, das heißt, das war eine sozusagen Austrocknung des Knochenmarks. Und das Ergebnis war, dass man sagte, die einzige Möglichkeit, um den Menschen zu retten, in der Not heraus war, die Stammzellen ins periphere Blut zu locken. Damals hatte man noch nicht die Medikamente, die man heute hatte. Man hat das im Rahmen einer Chemotherapie gemacht und hat dann gemerkt, die Stammzellen sind dann auch im peripheren Blut und man konnte sie durch eine spezielle Apheresemaschine genannt aus dem Blut sammeln. Das hat sich natürlich über die Jahrzehnte deutlich verändert, das Verfahren verfeinert. Aber die Grundsituation ist gleich geblieben. Und was man damals schon gesehen hat, und das war das große Überraschung, auch muss man sagen, zur großen Freude der behandelnden Kolleginnen und Kollegen, war, dass sogar in einer deutlich geringeren Zeit diese Zellen nachher anwachsen. Also sogar schneller engraften als die ursprünglich aus dem Knochenmark entnommenen Zellen. Sodass man also mittlerweile von sogenannten peripheren Blutstammzellen spricht. Also es ist heutzutage in der Mehrzahl der Fälle nicht mehr erforderlich, dass man Knochenmark entnimmt, sondern es ist tatsächlich möglich, periphere Blutstammzellen relativ bequem durch eine Leukapherese, also durch das Anschließen des Spenders an eine Maschine, aus dem peripheren Blut sozusagen herauszufiltern. Das hat auch den riesen Vorteil, dass man dann viel weniger Blut dabei eigentlich verliert. Es wird zwar viel Blut prozessiert, aber ganz viel wird auch wieder zurückgegeben, sodass also praktisch am Ende nur so viel entnommen wird, wie vielleicht, ich sage jetzt mal salopp, in eine Cola-Dose passen würde, also eine relativ kleine Menge. Anders ist es bei der Knochenmarkentnahme, wo wir doch von 1,5 Litern sprechen. Also es ist etwa dreifache dessen, was eine Blutspende wäre. Sodass man also schon sagen muss, dieses neue Verfahren ist einerseits für viele Patienten von Vorteil, ist es aber auch für den Spender von Vorteil.
Sie haben jetzt gerade schon die möglichen Patienten angesprochen. Wer ja beispielsweise Krebs hat, ist ja zum Beispiel auch oft auf Blutspenden angewiesen, um zum Beispiel eben Blutbestandteile wie die Blutplättchen zu ersetzen, die während einer Chemotherapie zerstört werden. Aber wann ist man denn dann eigentlich genau auf eine Stammzellspende angewiesen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, denn es könnte man doch denken, warum klappt das nicht mit jeder Art von Krebs? Tatsächlich ist es so, dass nur bestimmte Krebsarten tatsächlich sich eignen für eine Stammzelltherapie. Was bedeutet jetzt aber auch wieder Stammzelltherapie? Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Im einen Fall die autologe Stammzelltransplantation, das ist eine, wo der Patient oder die Patientin sich die Zellen, also die eigenen Stammzellen selber spendet. Das heißt, die werden gesammelt, werden eingefroren und werden nach einer Hochdosis Chemotherapie, die so hoch dosiert ist, dass man sie ohne weiteres kaum überleben könnte, wieder zurückbekommt. Und dadurch, dass man spricht da auch vom Stammzell-Rescue, Stammzellrettung, ist es überhaupt erst möglich, eine so hochdosierte Chemotherapie zu geben und sie dennoch als Verfahren sicher anzuwenden. Da gibt es einige Erkrankungen, zum Beispiel das multiple Myelom, aber auch einige Formen von rezidivierten, also wieder im Rückfall befindlichen Lymphomerkrankungen, wo man routinemäßig eigentlich auf diese Art von Stammzellen angewiesen ist. Und dann gibt es eben die ganz andere Gruppe noch, der allogenen Stammzelltransplantation. Da ist es so, dass der Spender und der Empfänger nicht eine dieselbe Person sind, sondern da ist der Spender oder die Spenderin jemand, der zwar immunogenetisch ähnlich ist, aber eben nicht identisch und der dann seine oder ihre Stammzellen für den Patienten spendet. Mhm. Und hier kommt es dann weniger auf die Dosis an und die Chemotherapie, sondern eben eher darum, dass die dann einfach immunologisch wirksam werden.
Wenn es eben dazu kommt, dass eine fremde Person einer anderen Person diese Stammzellen spendet, da ist dann natürlich die Frage, die sich auch wir und unsere Hörerinnen und Hörer sich stellen, wie kann ich denn zum potenziellen Stammzellspender werden? Und wie läuft die Typisierung ab?
Wir haben in Deutschland eine sehr günstige Situation, dass wir einen relativ hohen Anteil von Menschen haben, die bereit sind, sich in einer Datei registrieren zu lassen. Man muss also, wenn man Stammzellspenderin oder Spender werden möchte, sich in einer Stammzellspenderdatei registrieren lassen. Da gibt es eine ganze Reihe, mehr als ein Dutzend in Deutschland und oft sind sie auch regional organisiert, bei denen man sich melden kann. Was heißt melden? Man kann entweder, manchmal ist es sogar so, dass es bei Blutspenden oder auch bei anderen Aktionen einen Stand gibt, wo man direkt angesprochen wird. Man kann aber auch sich aktiv melden, sei es zum Beispiel über eine Homepage, www.blutspende.de oder auch unter www.stammzellspenderdatei.de. Da kann man sich eben registrieren lassen und dort eben bekommt man Material zugeschickt. Dieses Material ist in der Regel zunächst mal ein Wattestäbchen. Man muss dann die Wangenschleimhaut abstreichen und mit einer ganzen Reihe von weiteren Fragen, mit natürlich auch persönlichen Daten etc. abgefragt, kann man diese dann an die Datei zurückschicken. Mhm. Zunächst mal passiert damit nur Folgendes. Das Material wird entgegengenommen, wird asserviert und es erfolgt eine sogenannte HLA-Typisierung, also eine Untersuchung auf immunogenetische Eigenschaften. Dann kann es sein, dass für viele Spenderinnen und Spender in ihrem ganzen Leben gar nichts mehr passiert, weil sie, und in der Mehrzahl ist es ja so, gar nicht als Spender in Frage kommen, weil es muss ja fast schon 5 richtige im Lotto zusammentreffen, um den richtigen Spender für den richtigen Patienten zu finden. Also diese immunogenetischen Eigenschaften müssen passen. Und nur wenn es passt, dann bekommt man einen Anruf.
Was passiert denn nach der Typisierung, wenn ich den Anruf erhalte?
Ja, tatsächlich ist es eben so, es ist ja im Grunde genommen schon eigentlich die Stecknadel im Heuhaufen. Es ist eigentlich fast unmöglich, jemanden zu finden, der fast die gleichen immunogenetischen Eigenschaften hat wie der Patient selber. Mhm. Jetzt muss man sagen, das ist so, wie wenn Sie Lotto spielen würden und Sie sagen, ich möchte heute Abend unbedingt 5 Richtige haben. Das können Sie heute Abend gerne machen. Die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering, dass man 5 Richtige hat. Wenn Sie jetzt aber nicht einmal Lotto, also mir ist es jedenfalls noch nicht gelungen.
Mir auch nicht.
Wenn man natürlich jetzt nicht nur einmal, sondern 10 Millionen Mal Lotto spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel, viel höher, dass man 5 Richtige hat. Und so ähnlich ist es auch hier. Also dadurch, dass mittlerweile nicht nur Tausende, sondern Millionen Menschen weltweit sich haben registrieren und typisieren lassen, ist es möglich, und zwar, und das ist auch ein kleines Kunstwerk, in recht kurzer Zeit über eine elektronische Datenbank herauszufinden, welche der Personen, die sich haben typisieren lassen, sind potenziell passend für diesen Patienten. Und dann, wenn unter Umständen sogar mehrere identifiziert werden, die geeignet wären, werden die angeschrieben und dann muss natürlich erstmal geguckt werden, wie geht's weiter, sind die überhaupt erreichbar, sind die bereit und wenn es klappen würde, dann wären das tatsächlich Kandidaten für eine Stammzellspende.
Oh wow, da hängt echt schon ganz schön viel dran, auch wenn man sich gerade so die Zahlen anhört. Also ich meine, Sie sind ja gerade schon darauf eingegangen, dass vielleicht bei einigen nach der Typisierung erstmal gar nichts passiert für jahrelang. Wenn es dann aber doch passiert, was genau passiert denn dann nach der Typisierung? Man erhält ja diesen Anruf. Was wird dann genau in diesem ersten Anruf besprochen?
Also es ist zunächst mal so, die erste Frage ist erstmal, ist diese Person überhaupt verfügbar? Zum Beispiel, ist sie im Land? Ist sie möglicherweise auf einer Weltreise? Mhm. Und wie geht's ihr im Moment? Also es könnte ja sein, wenn die Person eine Frau ist und schwanger ist und bekommt gerade ein Kind, dann kann sie natürlich keine Stammzellen spenden. Ja. Oder es kann auch sein, dass es jetzt ein Mensch ist, der selber gerade zum Beispiel Krebs hat, dann kann er natürlich auch nicht Stammzellen spenden. Also das würde man im ersten Kontakt schon erstmal klären, ist die Person überhaupt per se verfügbar? Dann würde man mit ihr diverse Fragen nochmal im Vorfeld ansprechen und ihr also Fragen im Sinne von, wären Sie grundsätzlich bereit, können Sie sich überhaupt noch erinnern, dass Sie da mal was haben, sich haben typisieren lassen? Und dann eben fragen, wären Sie bereit, dass Sie erstmal eine Blutprobe abgeben? Denn man muss immer erst nochmal diese Typisierung sozusagen nachkontrollieren. Es muss eine zweite Typisierung durchgeführt werden, eine Bestätigungstypisierung. Ah. Denn es wäre ja immer noch denkbar, dass es auch aus, sagen wir mal, technischen Gründen eine Verwechslung oder Ähnliches gegeben hat, sodass es erst nochmal überprüft werden muss, ist das auch wirklich passend? Mhm. Wenn dem so ist, dann wird diese Spenderin, dieser Spender eingeladen zu einem sogenannten Entnahmezentrum. Das wäre jetzt hier in Mannheim zum Beispiel das Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie. Und dann würde man dort zunächst mal mit einer Spendeärztin oder Spendearzt ein Gespräch suchen. Man würde also zunächst noch mal gucken, erstens mal, wie geht's dieser Person? Mhm. Und zweitens mal, man müsste diese Person auch aufklären, was überhaupt eine Stammzellspende genau bedeutet. Weil zum Zeitpunkt der Typisierung weiß man das oft noch gar nicht so genau. Das ist auch schwierig, sich das genau vorzustellen. Sondern wird es also dann wirklich noch mal im Detail Schritt für Schritt erklärt, was das im Einzelnen bedeutet. Da können natürlich auch individuelle Fragen gestellt werden, die natürlich in einem Vier-Augen-Gespräch sich viel besser klären lassen, als es jetzt vielleicht in einem allgemeinen Frage-Antwort-Bogen der Fall wäre. Nur wenn sich dann herausstellt, dass erstens die Spenderin oder Spender tatsächlich bereit ist, mhm. auch weiterhin zu spenden und zum Zweiten keine Ausschlusskriterien vorliegen, denn die Sicherheit unserer Spender ist immer das oberste Gebot. Das heißt, also wir müssen ausschließen, dass irgendwelche Risikofaktoren da sind, die die Spende für die Spenderin oder den Spender besonders riskant machen. Wenn das der Fall wäre, könnte man dem gar nicht zustimmen. Und umgekehrt ist natürlich auch klar, man muss auch klären, gibt es vielleicht auch Ausschlusskriterien, die für den Empfänger ein Risiko darstellen würden, also zum Beispiel bestimmte Infektionen oder Ähnliches.
Mhm. Ich stelle mir das gerade sehr ähnlich vor wie auch bei unserem Fragebogen auf der Blutspende, wo man ja auch teilweise wegen zum Beispiel längeren Urlauben oder eben akuten Erkrankungen ausgeschlossen wird.
Das ist tatsächlich sogar sehr ähnlich. Das sind noch ein paar extra Fragen dabei, aber von der Art und Weise und auch von der Themenlage ist es extrem ähnlich.
Mhm. Kann man das sagen sozusagen? Also wie lange dauert das dann so im Schnitt von diesem Anruf, den man erhalten hat, bis zur tatsächlichen Stammzellspende?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. In der Regel ist es so, dass wenn feststeht, dass eine Person grundsätzlich geeignet ist und man mal die erste Blutentnahme gemacht hat, dann wird man schon versuchen, so in den nächsten 8 bis 10 Tagen den Vorstellungstermin zu bekommen. Mhm. Von dem Zeitpunkt, wo man zur Voruntersuchung war, zur Aufklärung und wo auch noch eine Laborprobe nochmal für die Laboruntersuchung weggeschickt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann tatsächlich Stammzellen spendet, vergehen etwa 14 Tage. In der Zeit, nämlich 4 Tage vor der eigentlichen Stammzellspende, beginnt die sogenannte Stammzellmobilisierung. Das ist das, was ich vorher sagte, dieser Trick, den man braucht, um die Stammzellen aus dem Knochenmark ins periphere Blut zu bekommen. Das heißt, es wird ein bestimmtes Medikament gegeben, das nennt sich GCSF, Granulozytenkolonie-stimulierender Faktor. Das ist ein... Ja, klingt kompliziert und ist es in gewisser Hinsicht auch, denn tatsächlich ist es ein sogenanntes Zytokin, also ein Botenstoff, den der Körper an sich auch kennt, den der Körper auch selber ausstößt und produziert, wenn zum Beispiel eine Erkältung da ist. Also ein Botenstoff, der dem Körper als solcher wohl bekannt ist, der aber jetzt in einer bestimmten Dosierung als Subkutanspritze, also unter die Haut, 4 Tage lang verabreicht werden muss. Und am 5. Tag beginnt die eigentliche Stammzellspende, nämlich dann morgens Vormittag oder morgen im Bereich des Vormittags wird dann die Spenderin oder der Spender an die Leukapheresemaschine angeschlossen. Mhm. Diese Leukapherese dauert etwa maximal 5 Stunden, kann auch mal kürzer sein, vielleicht auch nur 3 bis 4 Stunden. Und in dieser Zeit gelingt es in über 85-90% der Fälle, die ausreichende Anzahl an Stammzellen zu sammeln. In etwas mehr als 10% der Fälle braucht man noch einen zweiten Sammlungstag, weil man es vielleicht nicht geschafft hat, genügend Zellen zu sammeln. Aber man sieht schon, Mehrzahl schafft es eigentlich direkt im ersten Tag.
Ah ja.
Muss man natürlich auch sagen, das Ganze hat natürlich auch gewisse Nebenwirkungen und auch stückweise Risiken. Was könnte das sein? Zum einen dieser Wachstumsfaktor selber. Der ist zwar sehr gut erforscht. Wir haben seit über 20 Jahren, ja, sind schon viele tausend Menschen damit behandelt worden. Und alle sind auch in einem Nachuntersuchungsprogramm drin, wo auch geschaut wird, gibt es möglicherweise auch bislang unerkannte Neben- oder Nachwirkungen dieser Mobilisierungsstrategie. Und das ist bis heute nicht der Fall. Man sieht da keine Risiken, die da aufgetreten wären, also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich auch die Leukapheriese selber einen gewissen auch Belastung darstellt. Immerhin, man ist bis zu 5 Stunden an der Maschine angeschlossen, braucht rechts und links eine gute Vene, die eben auch punktiert wird. Also das ist schon noch mal etwas mehr als eine Blutspende, wo man ja nur in einem Arm und auch nur 10 Minuten dran ist. Das ist schon noch mal ein bisschen mehr. Also die Belastung ist nicht null für die Spenderinnen und Spender. Und deswegen ist es auch so enorm wichtig, dass man vorher guckt, sind auch Risiken ausgeschlossen und wurde eindeutig aufgeklärt.
Und jetzt verstehe ich tatsächlich auch, warum immer so betont wird, dass gerade in diesen Fällen eine gute Vene so wichtig ist. Jetzt, wo Sie es gerade so erwähnt haben.
Absolut. Wir haben auch Fälle, wo es die Venen nicht zulassen. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann in der Tat bliebe in einigen Fällen nur die Möglichkeit, doch nochmal zu fragen, ob nicht eine Knochenmarkentnahme möglich ist. Weil da in der Tat braucht man keine so guten Venen. Das wäre dann aber eine operative Entnahme.
Mir kam jetzt gerade, während wir gesprochen haben, nochmal eine Rückfrage nochmal zu diesem Faktor, den man sich 4 Tage vorher zunimmt. GCSF, das klingt aber auch ganz schön künstlich. Was genau steckt denn dahinter? Ist das gefährlich?
Also GCSF steht ja für Granulozytenkoloniestimulierender Faktor. Das ist zunächst mal ein Botenstoff, den der Körper kennt und auch braucht. Zum Beispiel bei jedem Mal, wenn wir einen Infekt haben, wenn wir Husten oder Schnupfen haben, um den abzuwehren, braucht man diesen Botenstoff. Wenn man ihn jetzt nun gezielt einsetzt in einer bestimmten Dosierung, kann man genau damit relativ nebenwirkungsarm Stammzellen aus dem Knochenmark ins periphere Blut mobilisieren. Relativ, was heißt relativ nebenwirkungsarm? Was merkt der Spender oder die Spenderin davon? Im besten Fall nichts. Viele merken auch kaum oder gar keine Nebenwirkungen. Was wir aber relativ häufig hören, ist doch eine zumindest gewisse Schwere, Gelenkschwere, auch eine gewisse im Bereich des Rückens und des unteren Beckens liegende Druck im Sinne von Rausdrücken der Stammzellen aus dem Knochenmark. Das klingt eigentlich genauso, wie man es auch haben will. Man möchte ja, dass die Stammzellen diesen Weg nehmen. Und wenn das gelingt, dann ist das eigentlich auch etwas, was man in dieser Form fast schon ein bisschen wahrnimmt. Das kann man aber mit also zum Beispiel Paracetamol, einer Tablette, relativ gut im Griff bekommen. Ist eigentlich nicht bedrohlich, ist auch nichts, wo man Angst vorhaben muss. Aber es ist etwas, von dem man wissen muss und wo man nicht überrascht sein darf, wenn es dann eben auch auftritt. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir, was Risiken angeht, erstens mal natürlich alle Spenderinnen und Spender im Vorfeld auf potenzielle Risiken untersuchen, die das Risiko höher erscheinen lassen, als es tragbar wäre. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir versuchen natürlich die Spenderinnen und Spender schon auch im Rahmen der Aufklärung dahin zu bekommen, dass sie verstehen, dass es eine sichere Methode ist, dass es eine sichere Therapie ist, die über Jahrzehnte eingesetzt wird und von der wir wissen, auch aus langen Erhebungen, auch aus Nachuntersuchungen, dass kein erhöhtes Langzeitrisiko aus dieser Behandlung heraus hervorgeht. Gleichwohl ist es so, dass alle Spenderinnen und Spender in einem Nachuntersuchungsprogramm noch mehrere Monate und Jahre überwacht werden. Das heißt, sie bekommen nochmal Nachuntersuchungsbögen, also Fragebögen, wo sie eben Fragen beantworten, wie sie sich gesundheitlich fühlen und wie sie auch die Spende empfunden haben. Und aus diesen Untersuchungen, wie gesagt, über Jahrzehnte und das auch weltweit, wissen wir, dass es keine bis heute bekannten Nebenwirkungen gibt, vor denen man Angst haben müsste.
Wie wäre da der Ablauf? Kommt man dann ins Blutspendeinstitut zum Beispiel und lässt sich das dort verabreichen oder machen das die SpenderInnen dann zu Hause?
In den meisten Fällen zu Hause. Manchmal ist es aber so, wenn jemand sagt, oh, ich habe mich ja noch nie selber gespritzt und ich fühle mich da auch unsicher, dann organisieren wir für diese Personen, dass sie zum Beispiel beim Hausarzt oder auch bei einer Gemeindeschwester oder von einem Pflegedienst, mobiler Pflegedienst, dass jemand zu Hause kommt und da hilft. Weil das ist zwar eigentlich keine große Sache, eine Subkutanspritze, aber dennoch, wenn jemand das noch nicht gemacht hat, ist das natürlich auch nichts, was man unbedingt aus dem Alltag kennt. Und insofern kann es durchaus erforderlich sein, dass man da eine Unterstützung braucht. Und im Zweifelsfall haben wir das auch gar nicht so selten, dass wir dann das so organisieren, dass immer morgens und abends jemand kommt und ihm oder ihr da hilft, um da entsprechend sicher zu gehen, dass das auch funktioniert.
Sie haben jetzt ja gerade schon mal gesagt, dass in einigen Fällen aber tatsächlich dann, also wenn es jetzt die Venen nicht zulassen, doch nochmal die Knochenmarkspende in Betracht gezogen wird. Sie sind am Anfang von unserem Gespräch ja schon mal so ein bisschen auf den Unterschied eingegangen. Vielleicht nur noch mal einmal kurz gesagt, was ist der genaue Unterschied zwischen einer Knochenmarkspende und einer Stammzellspende?
Also es ist tatsächlich so, die Knochenmarkentnahme klingt so ein bisschen brachialer und ein Stück weit ist sie es auch, denn tatsächlich ist es etwas, was man unter Vollnarkose durchführt. Das bedeutet für die Spenderin oder den Spender, dass man im Krankenhaus morgens aufgenommen wird, oftmals schon auch am Vortag, und dass man dann in einem Operationsraum, also in einem OP, tatsächlich eine Vollnarkose bekommt, in der Regel auch eine Intubationsnarkose. Man wird auf den Bauch gedreht und man wird dann am Beckenkamm sozusagen von hinten kommend punktiert, und zwar rechts und links im Beckenkammbereich. Und insgesamt werden dann doch 1,5 Liter Knochenmarkaspirat entnommen. Also das sieht so aus wie Blut, ist aber insofern kein Blut, als dass eben noch Markbröckelchen drin sind, kann man sich so ungefähr vorstellen, wie so ganz feiner Sand eigentlich. Okay. Und das wird dadurch gewonnen, dass man einfach mit einem relativen Unterdruck daran zieht. Das würde wehtun und deswegen folgt das auch in Vollnarkose. Nach der Vollnarkose merkt man davon nichts mehr. Also da bleibt eigentlich in der Regel kein Schmerz zurück. Also man hat natürlich dann schon da noch die Pflästerchen drauf und man hat natürlich dann auch ein bisschen so einen blauen Fleck an der Stelle. Und ja, die Spenderinnen und Spender beschreiben das so ein bisschen. Das ist so, wie wenn man da irgendwie, ja, ich sag mal, einen blauen Fleck hat, wie man einmal an einer Kante hängen geblieben ist oder so. So kann man sich das schon vorstellen.
Okay.
Es kann auch sein, dass man sich dann noch, wenn man zum Beispiel Sportler ist, merkt man das, noch einige Zeit danach nicht so super fit fühlt, weil halt einfach das Blut fehlt. Das sind dann doch 1,5 Liter. Das ist das bis zum Dreifachen dessen, was bei einer Blutspende dann auch entnommen wird. Und wenn jemand zum Beispiel Langstreckenläufer ist oder auch Sprinter, dann wird die Person das auf jeden Fall merken, weil es einfach eine Weile braucht, bis der Körper dieses Blut auch wieder nachgebildet hat. Deswegen ist auch so wichtig, dass das nochmal überprüft wird, dass also die Blutbildung selber einwandfrei ist, dass da kein Eisenmangel da ist oder ähnliches. Und dann in der Regel ist es auch innerhalb von wenigen Tagen bis maximal Wochen so, dass man auf dem alten Niveau wieder ist. Mhm. Trotzdem ist es halt eben ein bisschen eine andere Situation. Man hat aber auch Vorteile. Also ein Vorteil ist zum Beispiel, man braucht das GCSF und die Bauchspritze nicht. Man braucht auch keine guten Venen. Und das ist eben der Grund, warum es doch gelegentlich gemacht wird. Das wird auch manchmal aus medizinischen Gründen noch doch vorgezogen, weil es gibt manche Erkrankungen, bei denen beim Patienten tatsächlich das Knochenmark selber mit betroffen ist. Ich denke mal an sowas wie Osteomyelofibrose. Mhm. Und da ist es dann durchaus sogar von Vorteil, wenn nicht nur die hämatopoetischen Stammzellen, sondern ein Teil, sag ich mal, begleitende Knochenmarkzellen auch noch mit drin sind im Präparat. Und das ist dann durchaus vorteilhaft. Ist auch in manchen Therapieprotokollen noch so vorgesehen. Also ungefähr Größenordnung sind wir so bei 5 bis knapp 10% etwa der allogenen Stammzelltransplantationen werden noch mit Knochenmarkentnahmen durchgeführt. Die restlichen 90% aber mit peripheren Blutstammzellen und, nur um es abzurunden, bei den autologen Blutstammzellsammlungen zu 100% periphere Blutstammzellsammlung.
Mhm. Ja, das finde ich total spannend, also wenn man jetzt auch nochmal die beiden unterschiedlichen Prozedere sich anschaut. Insgesamt klingt es aber auf jeden Fall so, als wäre die Stammzellspende deutlich weniger invasiv. Also
ja, wobei es kommt auch da ein bisschen auf den Individuellen an. Also ich hatte schon allermeisten sagen das so und ich glaube, das ist schon auch die Mehrheitsmeinung. Aber wir respektieren das auch, wenn jemand zum Beispiel sagt, also 4 Tage Spritzen, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ja, das ist ein Wachstumsfaktor. Ja, der ist per se dem Körper nicht fremd. Aber es kann auch da zu Nebenwirkungen kommen. Man fühlt sich etwas abgeschlagen. Generell gilt natürlich in beiden Fällen, es muss der Spender, die Spenderin einverstanden sein. Die Sicherheit muss gewährleistet sein. Und die Aufklärung muss natürlich auch vollumfassend sein. Also man muss vorher genau wissen, was auf was man sich einlässt und auf was auf einen zukommt. Denn letztlich nur dann kann man ja auch eine Einwilligung geben.
Wir haben uns ja jetzt stark so auf den Prozess und auch auf den Spender oder die Spenderin fokussiert. Ich bin jetzt doch mal neugierig und wollte noch mal den Blick auf den potenziellen Empfänger oder der Empfängerin wenden, weil bei der Blutspende kennt man den Empfänger ja nicht. Wie sieht es denn bei der Stammzellspende aus? Da gibt es doch immer diese schönen Geschichten, dass sich doch teilweise auch die Empfänger und die Spender kennenlernen können.
Also das erlebe ich ja auch doch regelmäßig, mindestens indirekt über die Transplantationskonferenzen und auch aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus der Hämatologie heraus, dass es ja wirklich für die Patientinnen und Patienten geht es im Grunde genommen um alles. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, sie haben eine Krebsdiagnose gestellt bekommen, die für viele eigentlich letztlich ein Todesurteil ist, wenn man nicht eine wirksame Therapie findet. Und wenn man dann eben weiß, dass eine allogene Stammzellspende das Einzige ist, was dann eine erfolgversprechende Therapie darstellt, dann ist natürlich die entscheidende Frage, Mensch, kriege ich denn überhaupt einen passenden Spender, eine passende Spenderin? Wenn das dann gelingt, dann ist das oftmals so, dass es auf der Seite der Patientinnen und Patienten eine ganz tiefe Dankbarkeit ist, weil die wissen ja im Grunde genommen, wenn sich da jetzt jemand nicht völlig selbstlos für so eine Sache bereitstellt und sagt, jawohl, ich bin bereit, etwas zu spenden von mir für dich, dann wäre eigentlich ihr Leben besiegelt. Und da muss man sagen, das finde ich schon wirklich eine sehr starke Emotion, die dann in vielen dann auch zutage tritt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass es dann auch möglich ist, dass man sich trifft, aber mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Also es ist mindestens so, dass 2 Jahre vergangen sein müssen von der Spende, bis die beiden sich treffen oder bis man überhaupt Kontakt aufnehmen kann. Und auch nur, wenn beide damit einverstanden sind. Da kann man immer fragen, ja, warum denn? Das ist doch eigentlich, wäre doch so nett und möchte am besten gleich noch einen Brief beilegen. Aber das will man aus eigentlich guten Gründen nicht. Weil zum einen ist es so, man weiß ja nicht, ob die Spende wirklich erfolgreich ist, ob die Therapie erfolgreich ist. Es muss auch damit gerechnet werden, dass, weil ich sagte, es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, dass möglicherweise der Patientin oder der Patient verstirbt. Und das ist dann unter Umständen für die Spender auch eine große Belastung. Erst recht, wenn dann vielleicht schon Kontakte entstanden sind. Das will man aus letztlich guten Gründen auch nicht. Und zum anderen ist es so, dass man auch bedenken muss, man muss heutzutage auch an alles denken. Es soll natürlich nicht eine Situation eintreten, wo sich Spender irgendwie genötigt fühlen zu spenden, weil sie jetzt den Empfänger kennen, weil sie ihnen vielleicht sogar Geld angeboten wird, weil irgendwelche Abhängigkeiten bestehen oder ähnliches. Wir reden hier von einer vollkommen selbstlosen und freiwilligen Spende. Und das kann sie eigentlich nur sein, wenn ich überhaupt nicht weiß, ist mein Gegenüber irgendwie 8 Monate oder 75 Jahre alt, ist er männlich, weiblich, wohnt er im gleichen Land oder woanders. Das sollte zunächst mal für die Entscheidung keine Rolle spielen und deswegen bleibt das auch tatsächlich bis zuerst mal 2 Jahre unter Verschluss.
Die Blutspendedienste Baden-Württemberg, Hessen und Nordost haben ja auch eine gemeinsame Stammzellspenderdatei, die Deutsche Stammzellspenderdatei, kurz DSSD. Können Sie hierzu einmal kurz erklären, was ist denn die Aufgabe von der Stammzellspenderdatei?
Also generell ist eine Stammzellspenderdatei dafür da, potenzielle Stammzellspenderinnen und Spender zu identifizieren und die Typisierung durchzuführen. Das heißt, um die HLA-Merkmale oder die sozusagen immunogenetischen Merkmale zu bestimmen, muss eine sogenannte, das heißt HLA-Typisierung. Mhm. HLA heißt humane Leukozytenantigene. Das ist im Grunde genommen ein bestimmtes Muster, das eigentlich auf fast allen Körperzellen vorhanden ist und das aber immunologisch für den Erfolg der Transplantation von großer Bedeutung ist. Wenn dann das sogenannte HLA-Muster feststeht, und das kann auch gar nicht komplett erfasst werden, es sind im Moment, sage ich mal, im besten Fall 10 Merkmale, die man bei einer hochauflösenden Typisierung erfasst, und die sind aber nach heutigem Kenntnisstand entscheidend. Wenn man diese 10 Merkmale hat und weiß, dann werden die in einer Datenbank überführt. Und diese Datenbank ist jetzt nicht so, dass jede einzelne Datei ihre eigene kleine Datenbank hat. Und wenn es jetzt irgendwie auf der Welt hunderte von Dateien gibt, dann muss man hunderte anfragen. Und da würde man wahrscheinlich Monate brauchen, bis man von allen eine Rückmeldung bekäme. Sondern das Ganze muss ja schnell gehen. Man steht ja oftmals auch unter Zeitnot.
Genau.
Und deswegen ist es so, dass es jetzt in Deutschland das sogenannte Zentrale Knochenmarkregister Deutschlands gibt, ZKAD genannt, das wiederum die Aufgabe hat, dass alle in Deutschland registrierten Spenderinnen und Spender dort zentral erfasst werden. Es ist also völlig egal, ob ich in einer Spenderdatei in Hamburg, München, Stuttgart, Berlin bin, es ist, spielt keine Rolle. Sie werden alle in derselben Datei erfasst und gleich schnell gefunden. Mhm. Das kommt auch manchmal als Frage, Mensch, ich bin doch schon vielleicht zu Studienzeiten da oder dort typisiert worden, wohne jetzt aber woanders, soll ich mich da auch nochmal typisieren lassen? Nein, da kann man ganz beruhigt sein, die Typisierung wird überall in Deutschland in gleicher Weise hinterlegt und man wird überall gefunden. Braucht man sich keine Sorgen machen. Mhm. Das heißt, in welcher Datei man typisiert, ist es eigentlich egal. Es gibt eine ganze Reihe. Es gibt die Deutsche Knochenmarkspende-Datei, es gibt die Stefan-Morsch-Stiftung und es gibt aber eben auch die Deutsche Stammzell-Spende-Datei, DSSD Rhein-Neckar zum Beispiel, jetzt hier in Mannheim, aber eben auch in anderen Bereichen. Das ist dann schon so, dass es manchmal ein gewisser Vorteil sein kann, auch gerade in der Spenderansprache, wenn es eher regional ist. Aber grundsätzlich spielt das keine Rolle. Wir haben auch Spender, die in Mannheim sich haben typisieren lassen, aber jetzt in Hamburg leben und können auch in Hamburg spenden. Also da ist man an der Stelle sozusagen zumindest mal landesgrenzenübergreifend.
Das ist ja schön, dass da auch eben dieser Austausch zwischen den Dateien stattfindet. Gibt es darüber hinaus denn auch einen internationalen Austausch?
Ja, auch das. Es ist durchaus möglich, dass in Deutschland typisierte Spenderinnen und Spender gebeten werden, dann für jemanden im Ausland zu spenden. Also das heißt, es kann sein, dass ein deutscher Spender für einen Patienten in zum Beispiel den USA spendet oder umgekehrt. Dass sich also eben zwar in ganz Deutschland keinen Spender findet, aber in den USA beispielsweise oder in Polen oder in Tschechien oder in Frankreich oder in Österreich, also in eigentlich allen europäischen, auch außereuropäischen Ländern. Wir hatten auch schon Fälle, wo aus Brasilien ein Transplantat nach Deutschland gelangte oder von Deutschland aus nach Australien versendet wurde. Mhm. Das heißt also, Da ist es wirklich eine globale Aufgabe und Sie können sich natürlich vorstellen, das sagt sich immer so leicht, aber in Wahrheit ist es überhaupt nicht einfach, denn man muss ja dann irgendwie die Sachen auch schnell von A nach B bekommen. Man kann also jetzt nicht ein Stammzellpräparat mal 4 Tage auf Reisen setzen, sondern das ist ja eigentlich nur maximal 72 Stunden haltbar. Das heißt, man wird eigentlich versuchen, es praktisch binnen 24 Stunden an einen Empfangsort zu bekommen. Und das ist jetzt heute in der jetzigen Situation kein Problem. Aber wenn Sie mal zurückdenken, Corona-Bedingungen, da gab es ganz wenig Flüge, da war das ganz schwierig. Da musste man teilweise Präparate sogar auch vorher einfrieren oder in einem eingefrorenen Zustand transportieren, was auch nicht einfach ist, weil dann muss man sie in Stickstofftanks transportieren und die in ein Flugzeug zu stecken. Also jeder, der weiß, wie schwierig es ist, mal ein Deo an Bord zu schmuggeln, das ist schon ganz nicht so einfach. Und wenn das jetzt ein Stickstofftank ist, da den auch keiner aufmachen darf, um ihn zu inspizieren, dann ist das nicht so ganz so einfach. Also das ist eine weltweite, umspannende, gegenseitige Kooperation, die, wie ich finde, richtig und wichtig ist, weil es geht ja eigentlich darum, weltweit allen Patientinnen und Patienten die Chance zu geben, einen passenden Spender, Spenderin zu finden. Und was immer man logistisch tun kann, um diesen Weg auch zu überwinden, sollte auch getan werden.
Ich bin tatsächlich überrascht, als Sie jetzt gesagt haben, dass das Präparat nach Australien geflogen wird, weil ich hätte dann gedacht, dass es wahrscheinlich einfacher wäre, wenn der Spender vielleicht nach Australien fliegt und dort spendet, damit man eben nicht Angst vor der Haltbarkeitsablauf hat.
Ja, das wäre eigentlich eine brillante Idee. Ich finde, dann so einen kleinen Kurzurlaub hätte die Person dann auf jeden Fall auch verdient. Und ich glaube, da würden wir vielleicht sogar noch mehr Freiwillige finden. Aber nein, so ist es tatsächlich nicht. Also man geht dann doch eher den anderen Weg, dass man schon versucht, die Spender an ihrem sozusagen Wohnort abzuholen und praktisch dort die Spende durchführen zu lassen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo jemand wohnt. Wenn man natürlich, sagen wir mal, im ländlichen Raum ist und vielleicht von einem Entnahmezentrum entfernt ist, dann haben wir das auch schon mal, dass man dann sagt, okay, die Anreise, da übernimmt dann auch die Datei mal ein Hotelzimmer zum Beispiel, dass es einfach auch dann stressfrei ist, die Anreise. Und da ist es dann tatsächlich schon auch mal so, dass dann jemand sagt, Mensch, super, Mannheim, oh gut, ich habe sogar vielleicht 2 Nächte zu übernachten, da kann ich tatsächlich einen kleinen Kurzurlaub machen, wenn ich jetzt vielleicht aus dem, ich sage jetzt mal Odenwald komme oder so und sage, ich möchte jetzt hier mal mir ein bisschen noch einen schönen Nachmittag in Mannheim gehen. Also das ist möglich, aber generell keine größeren Reisen machbar.
Wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und sich gerne typisieren lassen möchte, wie kann er oder sie das machen?
Also man kann sich am besten in der heutigen Zeit im Internet informieren. Es gibt unter www.blutspende.de oder auch unter www.stammzellspenderdatei.de Möglichkeiten, sich gerade über die erwähnte DSSD, Deutsche Stammzellspenderdatei, registrieren zu lassen. Da bekommt man auch erst nochmal Informationen, was bedeutet das. Man bekommt auch Ansprechpartner und Kontaktdaten, wie man sich vielleicht für sich selbst oder auch für weitere Familienangehörige ein Typisierungsset per Post schickt. Lassen kann. Das ist dann so, dass es auch mit Rückumschlag versehen ist, sodass man also dann eine genaue Anleitung auch hat, was man wie mit dem Wattestäbchen machen muss und wie man das mit dem Wangenabstrich hinbekommt. Und das ist eigentlich zunächst mal der erste und vielleicht sogar auch erstmal entscheidende Schritt letzten Endes. Mhm. Ob man dann später tatsächlich sozusagen zufällig dann herausgesucht wird und ob es tatsächlich eine immunogenetische Übereinstimmung mit einem Patienten gibt, kann man natürlich nicht vorher vorhersagen. Ich kann nur sagen, jeder Spender und jede Spenderin zählt. Es ist tatsächlich so, dass man wirklich sagen muss, jeder, der neu dazukommt, ist sehr, sehr wertvoll. Warum? Weil natürlich es so ist, dass wir immer mal wieder auch Menschen ziehen weg oder werden auch irgendwann mal zu alt, sodass genau. Man natürlich immer wieder auch neue Spenderinnen und Spender braucht. Und es ist enorm wichtig, dass man wirklich dann auch sozusagen diesen Spenderstamm auf einem gewissen Niveau hält oder sogar noch vergrößert. Weil eines ist auch wahr, wir schaffen es aus heutiger Sicht, und das ist schon ein riesen Pluspunkt, den man erreicht hat, bei etwa 85% der Patientinnen und Patienten innerhalb von, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen einen passenden Spender oder Spenderin zu finden. Aber es sind doch immerhin noch 15%, wo das nicht gelingt, wo man dann auf alternative Strategien ausweichen muss und wo man eben dann doch noch Schwierigkeiten hat, tatsächlich, wenn vielleicht auch keine Familienangehörigen verfügbar sind, dann überhaupt eine entsprechende Stammzellspende zu organisieren. Und deswegen, jede Spenderin und jeder Spender ist wichtig und zählt.
Ja, das haben Sie super schön gesagt. Also das kann ich natürlich nur unterstreichen und einfach dem auch zustimmen. Viele von unseren Zuhörern und Zuhörern sind ja tatsächlich schon Blutspender und Blutspenderinnen. Und da kam jetzt auch die Frage auf, kann man sich denn auch auf dem Blutspendetermin registrieren lassen?
Wenn man eine Blutspende in einem sogenannten Institut, also bei uns in Mannheim oder aber auch einem anderen Institut des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen vornimmt, dann liegen dort immer Flyer aus. Also man kann dann immer sich so einen Flyer schnappen und hat da auch schon mal wichtige Informationen drin. Das wäre kein Problem, das kann man immer machen. Auf dem Blutspendetermin selber haben wir es in Einzelfällen tatsächlich auch schon gehabt, dass wir dann tatsächlich vor Ort waren und auch Flyer dabei hatten und auch so eine Art Informationstermin dann noch zugemacht haben. Aber das ist nicht bei jedem der Fall. Das ist zwar oft so, dass es vorne mit auslegt, dass man es auch mal griffbereit hat, aber es ist jetzt nicht so, dass man es immer extra bewirbt. Aber wer Interesse hat, gerade auch als Blutspenderin oder Blutspender und ja dann auch schon so ein bisschen weiß, was es bedeutet, dass man mal gepiekst wird, was heißt, wenn Blut abgenommen wird, das ist natürlich dann schon auch nochmal so ein bisschen hilfreich und im Background auch so ein bisschen zu haben. Da ist es natürlich dann umso naheliegender zu denken, okay, ich schaue mal, wie sieht es aus mit der Typisierung, nehme ich einen Flyer mit oder ich melde mich einfach mal über die Homepage und schaue mir das mal genauer an. Regional gibt es allerdings einige Unterschiede, gerade in Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Es ist so, dass wir bei vielen Terminen sogar tatsächlich schon Typisierungsröhrchen dabei haben. Da ist es dann möglich, schon gleich bei der Blutspende Bescheid zu geben und dann sich auch typisieren zu lassen.
Professor Wuchter, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende von unserer heutigen Folge. Sie haben alle meine Fragen soweit beantwortet. Ich wollte Sie jetzt aber noch fragen, ob es vielleicht noch etwas gibt, was Sie gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten.
Also ich möchte mich an erster Stelle mal bedanken bei allen, einerseits Blutspenderinnen und Blutspendern, die uns vielleicht zuhören. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die sich schon haben typisieren lassen. Und auch bei denen, die sich vielleicht noch nicht typisieren lassen und die jetzt zumindest das Interesse hatten, diesem Podcast zu folgen und die sich vielleicht überlegen, zumindest drüber nachzudenken. Das fände ich ganz toll. Am Ende des Tages, glaube ich, es steht immer einerseits die Sicherheit unserer Spenderinnen und Spender, aber natürlich auch die Gesundheit der Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Und dafür arbeiten wir jeden Tag. Und das wäre niemals möglich ohne unsere Spenderinnen und Spender. Deshalb großer Dank.
Herzlichen Dank und vielen, vielen Dank auch, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Danke ebenso.
Ich kann mich an dieser Stelle den Worten und vor allem dem Dank von Professor Wuchter nur anschließen. Ja, zum Thema Stammzellspende könnte man höchstwahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast aufziehen. denn es gibt noch so viele spannende Forschungsthemen zum Thema Stammzellspende. Aber das ist ein Feld für sich. Wir sind aber froh, dass wir mit Professor Wuchter schon mal ein ausführliches Bild der Stammzellspende erhalten haben. Solltet ihr trotzdem noch Fragen haben oder auch einfach Feedback geben wollen, stellt uns diese wie immer gerne an podcast@blutspende.de. Solltet ihr gerne einmal von einem Stammzellempfänger hören wollen, empfehlen wir euch unsere Folge Leben mit multiplem Myelom – Altern erzählt. Hier berichtet Altern aus Frankfurt über die Blut- und Stammzellspenden, die ihn am Leben erhalten haben. Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, Blut- und Stammzellspenden sind unglaublich wichtig für die medizinische Versorgung. Falls ihr könnt, reserviert euch einen Blutspendetermin und lasst euch typisieren. Ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.
500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.